Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. In diesem Sommer ist die Amtszeit des US-Generalkonsuls für Mitteldeutschland Timothy Eidelnant zu Ende gegangen. Er hat in dieser Funktion viele Menschen getroffen und doch gab es für ihn ganz persönlich noch einen weiteren Höhepunkt. Dieser hatte mit einem Telefonat zu tun.
Guten Tag. Yes, we can speak in English as well. Maybe it's easier for me than German, but you know.
Es ist einfacher für mich als in Deutsch. Als erstes guten Morgen.
Was es mit diesem Telefonat auf sich hat, hören Sie gleich. Und danach geht es um den gestrigen Fasten- und Trauertag. Die drei vergangenen Jahre waren für Timothy Eidelnant bewegend, spannend und zugleich auch traurig. Denn in die Amtszeit des scheidenden US-Generalkonsuls für Mitteldeutschland ist auch das Attentat von Halle gefallen, das ihn als Juden sehr stark getroffen hat. Doch Eidelnant verlässt Deutschland auch mit vielen guten Erinnerungen. Eine Begegnung hat den in Chicago aufgewachsenen Diplomaten besonders berührt. Sie führte ihn zurück zu den Wurzeln seiner Familie. Sebastian Mantai hat ihn dabei begleitet.
In Halberstadts Rosenwinkel Nummer 18 in Sachsen-Anhalt fährt eine dunkle Limousine vor. Die Türen öffnen sich und der Mitvierziger Timothy Eidelnant steigt aus dem Wagen. In schnellem Schritt schreitet er über den kopfsteingepflasterten Hof zum Gebäude der Moses Mendelssohn Akademie. Direktorin Jutta Dick begrüßt den besonderen Gast, der heute in ganz privater Mission gekommen ist. Eidelnant hat nämlich erfahren, dass es hier in Halberstadt auch eine jüdische Familie mit ähnlichem Namen gegeben haben soll. In der Bibliothek erzählt Jutta Dick von den Halberstädter Edelnans, deren Sohn mit dem Kindertransport 1939 aus Hitlerdeutschland fliehen konnte. Seine Eltern hatten hier geheiratet.
Hat ja hier in Halberstadt geheiratet. Aha. Und da haben wir die Heiratsakten. Das ist eben Ostrowo Gouvernement Vitebsk.
Vitebsk, aha. So das war Weißrussland eigentlich. Ja. Ich weiß, dass in meiner Familie, ich habe mit meinem Vater gesprochen, dass sie waren eigentlich auch von dieser ganz gleichen Region. Ja. Vielleicht andere Dorf.
Ja.
Aber in diese Region, das ist ganz interessant, ja.
Und er war 1885
geboren. Und der Name war Israel.
Israel.
Israel. Edelnant, ja. Das war auch der Name von mein Vaters Vater.
Ja.
Ja. Wir wissen nur, dass er im Zweiten Weltkrieg gestorben war. Aber der Name ist eigentlich, man sieht nicht so oft.
Ja, ja, deswegen
das ist interessant. Gibt es viel Eidelmann mit M-A-N, aber Eidelnant, das ist relativ selten, kann man sehen, ja.
Der Nachfahre des Israel Eidelnant aus Halberstadt, John, ist heute 95 Jahre alt und lebt in Luton bei London. Bei seinem letzten Besuch in seiner Geburtsstadt sagt er über seinen Vater:
Alles, was ich weiß, dass der Vater von Russland kam, als Kriegsgefangener nach Quedlinburg, ich glaube, das war Quedlinburg, und wurde dann in ein Lager, Gefangenenlager, und er konnte wieder nach dem Krieg 1418 nach Russland zurück, wollte aber nicht wegen den Kommunisten, das wollte er nicht. Und da ist er dann in Deutschland geblieben und hat dann seine Existenz aufgebaut als Uhrmacher und Juwelier und Kleinmechaniker, so eine Sache hat er da gemacht. Aber wie das alles zustande gekommen ist, das kann ich dir leider nicht erzählen. Ich habe das nie fragen können. Es würde mich auch interessieren.
81 Jahre später bietet sich erstmals die Chance für ihn, mit einem anderen Eidelnant, der sich etwas anders schreibt, in Kontakt zu treten. Die kleinen Unterschiede in der Schreibweise führt Timothy Eidelnant darauf zurück, dass die Menschen im Städtel in Weißrussland die Dinge so geschrieben haben, wie sie gesprochen wurden. Und so entstanden im Jiddischen verschiedene Schreibweisen für Eidelnant.
Ich weiß, dass die Familie, meine Großeltern waren von diesem kleinen Dorf, die heißt Dubrovno. Und diese Israel Eidelnant war von Ostrowa. Wir wissen, dass eigentlich früher 20. Jahrhundert, weil die Juden könnten nicht in große Städte wohnen. In damals, das war russische Königreich oder was. Und sie haben in diese kleinen Städte gewohnt. Und vielleicht das ist ein Beispiel und die andere, wo meine Großeltern waren geboren, das ist das Beispiel von dieser kleinen Städte, wo ganz normal für jüdische Gemeinde in Polen, in Weißrussland, in diese Teile von Osteuropa damals. Aber nochmals, der Name ist interessant, das gibt es vielleicht eine Verbindung. Ja.
Beide Familien stammen aus der gleichen Region. John Edelmanns Vater kam nach dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland, wo er im Zweiten Weltkrieg ermordet wurde. Timothy Edelmann verlor seinen Großvater auch im Zweiten Weltkrieg beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Weißrussland. Seine Großmutter konnte mit den Kindern rechtzeitig in den Osten der Sowjetunion fliehen und überlebte. Nach dem Krieg kehrte sie nach Weißrussland zurück, von wo Timothy Edelmann mit seinen Eltern im Alter von 15 Jahren in die USA auswanderte. In Halberstadt bietet sich für den US-Generalkonsul nun die Chance, einen Kontakt zu jemandem aufzubauen, der ähnliche Wurzeln hat. Jutta Dick ergreift die Initiative und bietet dem Amerikaner Edelmann an, den in England lebenden Edelmann anzurufen und reicht ihm das Telefon.
Is this Mr. Edelmann? Guten Tag. Yes, we can speak in English as well. Maybe it's easier for me than German, but you know.
Es ist einfacher für mich als in Deutsch. Als erstes guten Morgen. Ich denke, dass Frau Dick mich schon vorgestellt hat. Ich bin Tim Edelmann und der US-Generalkonsul für Mitteldeutschland mit Sitz in Leipzig. Das ist wirklich eine kleine Welt. Für mich ist das absolut faszinierend, hier bei diesen wunderbaren Menschen in Halberstadt zu sein, die das Konsulat kontaktierten und Informationen für mich hinterließen. Ich begann dann online über ihren Besuch zu lesen und über ihre Familiengeschichte. Ich sprach darüber mit meinem Vater und er sagte, es wäre spannend zu erfahren, woher der andere Israel Edelmann stamme. Und jetzt sitze ich hier und habe erfahren, dass er aus der gleichen Region stammt.
It's absolutely fascinating. It's like sort of stars align.
Es ist wirklich beeindruckend, als hätten uns die Sterne zusammengeführt. Das ist mir während meiner ganzen Diplomatenkarriere nicht passiert. Ich war in Jerusalem, Finnland, Brasilien und nun in Leipzig in Mitteldeutschland. Und hier erfahre ich, dass es eine Edelmann-Verbindung nach Zentraldeutschland gibt.
And little did I know that there is an Edelmann connection to Central Germany. So it's absolutely fascinating.
It is incredible. It is. I mean, to me, that's an absolute surprise.
Mm-hmm. Das ist unglaublich. Ich meine, für mich ist das eine absolute Überraschung. Ich bin von dieser Nachricht begeistert. Wissen Sie, ich habe nicht geglaubt, dass es noch Familie väterlicherseits gibt. Wenn Sie irgendetwas Neues erfahren, lassen Sie es mich wissen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn es in Ordnung ist, frage ich noch einmal meinen Vater und melde mich bei Ihnen. Ist das in Ordnung?
Thank you, John. Thank you so much. Bevakasha.
And Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, John. All the best.
Okay.
Bye-bye. Tschüss.
Nach diesem Telefonat wollen sich beide, Edelmann und Edelmann, unbedingt treffen. Der Amerikaner hat sich fest vorgenommen, bei einem Zwischenstopp in London den 95-Jährigen in Luton zu besuchen. Dass sie miteinander verwandt sind, hat sich bestätigt, denn Timothy Edelmanns Vater, der in Chicago lebt, hatte mit einem weiteren Edelmann Kontakt und seine Recherchen haben ergeben, dass beide Familien trotz unterschiedlicher Schreibweise gemeinsame Vorfahren in der Region Witebsk in Weißrussland haben. Das ist eine erstaunliche Geschichte, schreibt der Generalkonsul in seiner letzten Mail.
Gestern war nach dem jüdischen Kalender der 9. Tag im Monat Av und damit der Trauertag Tisha B'Av. Ein verhängnisvolles Datum, an dem in der Geschichte des Volkes Israel wiederholt tragische oder bedrohliche Ereignisse begonnen haben, wie zum Beispiel die Zerstörung des ersten Tempels in Jerusalem durch die Babylonier. Heinz-Peter Katlewski weiß mehr über Tisha B'Av.
Auch die Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 unserer Zeitrechnung fand am 9. Av statt, berichtet der Talmud und nennt noch drei weitere Ereignisse. Gott hat die aus Ägypten ausgezogenen Israeliten an diesem Tag wissen lassen, dass nur ihre Kinder ins gelobte Land einziehen werden. Am 9. Av im Jahre 132 wurde der Bar Kochba-Aufstand niedergeschlagen und im Jahr darauf wurde am 9. Av von den Römern der Acker gepflügt für den Bau der Stadtmauer einer römischen Siedlung auf dem Boden Jerusalems.
Aber historisch geht es noch weiter. Dieses Tag ist ein Symbol von der Trauer von des jüdischen Volkes.
Es scheint so, als fänden die tragischen Ereignisse in der Geschichte der Juden vorzugsweise an diesem Tag im 11. Monat des jüdischen Kalenders statt. Am 9. Av 1290 wurden die Juden aus England vertrieben. Am 9. Av 1492 mussten sie Spanien verlassen, wenn sie nicht zum Christentum übertreten wollten. Am 9. Av 1943 begannen die Transporte aus dem Warschauer Ghetto ins Konzentrationslager Treblinka, nachdem die SS zuvor den Aufstand im Ghetto niedergeschlagen hatte. Auch daran erinnert man sich an diesem Tag in der Synagoge. Seinen besonderen Ausdruck findet das in einem langen Klagegesang, den in der Bibel aufgezeichneten 5 Klageliedern Jeremias.
Drei Wochen lang haben zumindest orthodoxe Juden diesen Tag vorbereitet. Sie haben ihre Haare nicht geschnitten. Sie haben keine großartige Feier gefeiert. Sie haben keine neue Kleidung angezogen. In den 9 Tagen von Av, von dem Anfang des Monats, haben sie dann kein Fleisch mehr gegessen. Und dann an dem Abend selber, wo dieses Lied gesungen wird, erreicht die Trauer ihre höchste Stufe. Man sitzt in der Synagoge entweder auf dem Boden oder auf den niedrigen Stühlen. Die Synagoge ist teilweise verdunkelt. Die Vorhänge vor dem Toraschrein sind in vielen Gemeinden abgehängt.
Es herrscht eine bedrückende, traurige Stimmung, weiß Michael Lawton. Er ist in England in einer orthodoxen jüdischen Gemeinde aufgewachsen, gehört hier in Deutschland allerdings zu den führenden Köpfen der liberalen Juden. Er neigt eher zu denen, die den Verlust des Tempels und damit des Opferkultes für eine Befreiung zur Spiritualität halten. Für fromme orthodoxe Juden aber ist Tisha B'Av ein strenger Fastentag und ein Tag, an dem möglichst nicht gearbeitet werden soll.
Es ist eigentlich kein freier Tag, es ist ein normaler Arbeitstag, obwohl die Rabbiner sagen, dass die Arbeit, die am Tisha B'Av gemacht wird, wird nie fruchten.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.